Radio SRF.
Guten Morgen. Die verschärfte Asylpraxis des Bundes bei Eritreern wirkt offenbar. Die Anerkennungsquote ist seit Sommer deutlich gesunken. Dann die Grünliberalen treffen sich heute zur Delegiertenversammlung. Präsident Martin Bäumle zieht gleich hier Bilanz zum Politjahr der GLP. Und in Mosul rücken Regierungstruppen weiter vor. Die Zahl der Flüchtlinge steigt an. Die Lager werden bald voll sein. Zum Wetter: regnerisch heute bei 10 Grad in den Alpen, mit Föhn nur ab und zu nass. Aus keinem anderen Land kommen so viele Flüchtlinge in die Schweiz wie aus Eritrea. Darum hat der Bund im Juni eine strengere Asylpraxis beschlossen, und die zeigt offenbar Wirkung. Wer aus Eritrea flüchtet, bevor er zum umstrittenen Nationaldienst eingezogen wurde, hat kaum mehr Chancen auf Asyl. Godin Vinzenz.
Daniel Winkler regt sich auf. Der reformierte Pfarrer engagiert sich in und um das bernische Riggisberg für Asylsuchende. Sein Eindruck: seit dem Sommer bekämen immer mehr Asylsuchende aus Eritrea einen negativen Bescheid. Und das sei schwierig, findet der Pfarrer.
Die leben hier als Menschen ohne jede Perspektive in einem völlig würdelosen Zustand. Und das ist etwas, das in unserem Land nicht sein dürfte.
Ein Blick auf die offiziellen Zahlen seit Mai zeigt, die Quote jener, die Asyl bekommen haben oder vorläufig aufgenommen worden sind, ist bei den Eritreern tatsächlich markant zurückgegangen, von 90% auf 65%. Dass das mit der strengeren Praxis zusammenhängt, kann Lea Wertheimer vom Staatssekretariat für Migration aber nicht bestätigen.
Wir können zwar sagen, wie viele negative Asylentscheide für Eritreer gefällt worden sind in dieser Zeit. Was wir aber nicht sagen können, ist, welche Gründe die Asylsuchenden vorgebracht haben. Also können wir auch nicht sagen, wie oft diese neue Praxis eben zur Anwendung gekommen ist.
Unbestritten ist, die meisten der abgewiesenen Eritreer bleiben in der Schweiz oder versuchen ihr Glück in einem anderen europäischen Land. Freiwillig zurück wollen sie nicht aus Angst vor Repression. Und unter Zwang ausgeschafft werden können sie nicht, weil Eritrea die Flüchtlinge nicht zurücknimmt. Eduard Knesa, er ist Sonderbotschafter des Bundesrats für Migration. Er glaubt denn auch vor allem an eine präventive Wirkung der verschärften Praxis.
Das spricht sich natürlich auch vor allem bei den Menschenhändlern und Schmugglern herum.
Tatsächlich kamen in den ersten 9 Monaten des Jahres nur noch halb so viele Eritreer in die Schweiz wie im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Wie viel das allerdings mit der schärferen Asylpraxis zu tun hat, lässt sich nicht sagen.
Und damit zu weiteren Themen mit Andrea Jost. Die Terrormiliz IS hat sich zum Anschlag im türkischen Diyarbakır benannt.
Das meldet mehrere Nachrichtenagenturen. Die türkische Regierung hatte die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK verantwortlich gemacht. Beim Autobombenanschlag gestern starben 8 Menschen, mehr als 100 weitere wurden verletzt. Kurz vor dem Attentat in Diyarbakır waren 11 Abgeordnete der prokurdischen Oppositionspartei HDP festgenommen worden. Die türkische Regierung beschuldigt sie, die PKK zu unterstützen. Nach dem möglicherweise bis zu 240 Menschen vor der Küste Libyens ertrunken sind, berichtet das UNO-Kinderhilfswerk, Schlepper hätten die Flüchtlinge zuvor mit Schüssen gezwungen, auf die Schiffe zu gehen. Diese seien später gekentert. UNICEF beruft sich dabei auf Angaben von Augenzeugen. In Griechenland hat Ministerpräsident Alexis Tsipras seine Regierung umgebildet. Er setzte mehrere Minister ab, die sich wiederholt gegen Reformen gestellt hatten. Gemäß einer Regierungssprecherin wird die neue Regierung heute vereidigt. Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung muss erneut eine große Zahl von Produkten zurückrufen. Diesmal sind es 2,8 Millionen Waschmaschinen in den USA. Der Grund: Samsung wurden mehrere hundert Fälle gemeldet, in welchen Waschmaschinen übermäßig vibrierten und sogar auseinanderflogen. In einigen Fällen seien dabei auch Personen verletzt worden. Vor einigen Wochen hatte Samsung bereits Millionen Smartphones zurückgerufen, nachdem zahlreiche Fälle von brennenden Akkus bekannt geworden waren. Der diesjährige Träger des Prix Courage heißt Michael Räber, ist 40 Jahre alt und kommt aus Kiesen im Kanton Bern. Die Zeitschrift Beobachter ehrt ihn wegen seines Einsatzes für Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos. Räber setze sich seit rund einem Jahr auf Lesbos ein, habe das Hilfswerk schweizerkreuz.ch gegründet und packe 7 Tage in der Woche vor Ort an, wird die Vergabe begründet. Zum Eishockey. Am Deutschlandcup hat Gastgeber Deutschland gegen die Slowakei 1:3 verloren. Zuvor war auch die Schweizer Nationalmannschaft mit einer Niederlage ins Turnier gestartet. Sie unterlag Kanada 0:3. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Dow Jones Index in New York hat 0,2% verloren. Der Euro wird zu einem Franken 0,789 gehandelt, der Dollar zu 96,83 Rappen.
Der große Durchbruch lässt weiter auf sich warten. Nach den herben Verlusten bei den Nationalratswahlen hat die GLP die Trendwende noch immer nicht geschafft. Heute treffen sich die Grünliberalen zur Delegiertenversammlung. Präsident Martin Bäumle zieht eine eher positive Bilanz. Nun könne man nämlich auf dem Erreichten aufbauen, sagt im Gespräch mit Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Am Anfang ist es leicht, mal zu gewinnen. Man ist neu, man ist attraktiv, man hat noch keine Fehler gemacht, man hat sich noch nicht positioniert. Unterdessen sind wir fassbar. Und ich denke, für das haben wir uns eigentlich jetzt doch langsam überall konsolidiert als Partei, können eigentlich auf dem aufbauen. Aber natürlich der große Durchbruch, den vielleicht einige erwartet haben, der ist noch nicht gekommen. Aber den habe ich persönlich auch nicht so erwartet.
Sie sagen, der Durchbruch ist nicht oder noch nicht gekommen. Auf der anderen Seite schafft es die GLP als klassische Mittepartei nicht, das doch eigentlich große Wählerpotenzial abzuholen. Warum nicht?
Gut, also ich würde mal sagen, von den Mitteparteien schaffen wir es eigentlich fast am besten, unsere Wähleranteile zu halten und auch schrittweise auszubauen. Aber wir sind noch eine sehr junge und kleine Partei. Und ich bin vor allem sehr stolz auf meine Partei, dass eben die Leute unterdessen auch wirklich erkannt haben, dass jetzt eben ein Kämpfen, ein Arbeiten angesagt ist, uns nichts mehr geschenkt wird, wie anfänglich natürlich schon noch.
In der Politik wird einem ja nie etwas geschenkt. Wie wollen Sie denn dem entgegenwirken, dass die GLP wieder wächst?
Also ich mache mir da nur bedingt Sorgen. Ich glaube, unser Label, dass wir Wirtschaft und Umwelt verknüpfen, ist nach wie vor eigentlich sehr breit akzeptiert und andere versuchen ja das indirekt auch aufzunehmen. Und es geht halt weiterhin darum, überall präsent zu sein, unsere Ideen und Ansätze noch besser zu verkaufen. Und dann bin ich überzeugt, werden wir längerfristig wieder Wähleranteile stärker zulegen, um eben auch national wieder einen oder anderen Sitz 2019 zurückzugewinnen, die wir verloren haben.
Aber Herr Bäumlich, erlaubt mir jetzt die Aussage, dass das in etwa gleich tönt wie vor ein paar Jahren, vor den Wahlen noch. Also wie wollen Sie denn das schaffen, diese Trendwende nach oben?
Ich bin eigentlich immer auf der gleichen Linie. Wir müssen bei unseren Kernthemen bleiben, dass wir nicht einfach so zu einer 10-15% Partei werden national. Ich glaube, das war immer klar. Man muss langsam wachsen, auch organisch wachsen, um langfristig erfolgreich zu sein. Und daran arbeiten wir weiter.
Die Grünliberalen treffen sich heute also zur Delegiertenversammlung. Das war GLP-Präsident Martin Bäumle. 200.000 Flüchtlinge hatten humanitäre Organisationen erwartet. Nach der Großoffensive auf den Raum Mosul im Nordirak bleiben die Zahlen aber vorerst überschaubar. Doch das dürfte sich jetzt ändern, denn nun haben die Angreifer die bisher von der Extremistenmiliz IS besetzte Stadt erreicht. Das zeigt den Augenschein im Zeltlager Khasser, etwa 20 Kilometer östlich von Mosul. Philipp Scholkmann.
Kampfhelikopter fliegen über Khasser hinweg Richtung Mosul. Karawanen von Flüchtlingen schlagen die Gegenrichtung ein. Aus dem Zentrum der Großstadt Mosul selbst kommen kaum Menschen. Sie werden von den Dschihadisten von IS offensichtlich an der Flucht gehindert. Wo immer aber die irakischen Elitetruppen vorstoßen, fliehen auch die Zivilisten zu Tausenden. Aus der Vorstadt Gokshali etwa. Seit Anfang Woche ist sie Kampfzone. Ahmed berichtet von heftigen Gefechten, von Zerstörung in Gokshali. Wir nutzen die erste Gelegenheit zur Flucht, sagt er und steht jetzt in der Schlange für die Registrierung der Neuankömmlinge. Kurdische Peschmerga-Truppen machen Sicherheitskontrollen am Lagereingang. Man kann nie wissen, immerhin kommen die Flüchtlinge direkt aus dem Dschihadistengebiet. Manche fliehen im eigenen Auto, halten die weiße Fahne aus dem offenen Seitenfenster. Andere legen die 20 Kilometer bis nach Khasar gar zu Fuß zurück. Wieder andere auf der Ladefläche von Lastwagen. Kleinkinder, Mütter, Onkel, ganze Großfamilien haben sich aufgemacht, für unbestimmte Zeit. Die irakischen Spezialeinheiten haben inzwischen die Vorstadt Gokshali offenbar weitgehend unter Kontrolle und auch Vorstöße darüber hinaus begonnen, in die östlichsten Quartiere des eigentlichen Stadtgebiets. Wie lange die Schlacht um Mosul noch gehen wird, wagt hier trotzdem niemand vorauszusagen. 6000 blaue Familienzelte wurden in Khazar errichtet, sagt der Verantwortliche für das Lager hier im Gebiet unter der Kontrolle der kurdischen Truppen. Und eine ganze Infrastruktur dazu, Wasser, Strom, Toilettenanlagen. Doch das Lager dürfte bald voll sein, wenn der Ansturm anhält. Die Verantwortlichen schaffen es nicht, alle Neuankömmlinge des Tages zu registrieren, ihnen schon ein Zelt zuzuweisen. Manche Familien verbringen die erste Nacht vor dem Lager im Freien in der Herbstkälte, aber immerhin in Sicherheit. Ahmed berichtet von zwei Familien in Gokshali, die durch Granaten getötet wurden, offenbar von den Angreifern. Zwischen den Zeltreihen schneiden sich vier Männer die Bärte weg. Frauen legen ihren Ganzkörperschleier ab. Und ein Junge umarmt unter Tränen seine Mutter, eine der ergreifenden Szenen des Wiedersehens vor dem Eingang zum Flüchtlingslager. Verwandte, Freunde, die durch das Terrorkalifat auseinandergerissen wurden, schließen sich hier in Khazar nach mehr als 2 Jahren erstmals wieder in die Arme.
Philipp Scholkmann mit einem Augenschein in Khazar. Es ist 7:11, wir kommen zum Sport. Im Männertennis könnte es heute zu einer Wachablösung an der Spitze der Weltrangliste kommen. Wenn Maruk.
Dann nämlich, wenn der Brite Andy Murray den Kanadier Milos Raonic schlägt und in den Final von Paris-Bercy einzieht. Möglich gemacht haben diese Ausgangslage der Sieg von Andy Murray gegen Tomasz Berdych und die gleichzeitige Niederlage von Novak Djokovic gegen Marin Cilic im Viertelfinal. Falls Andy Murray seinen Halbfinal von heute gewinnt, würde er den Serben Novak Djokovic nach 122 Wochen an der Spitze der Weltrangliste ablösen. In der Fußball-Bundesliga haben Jan Sommer und Nico Elvedi mit Borussia Mönchengladbach gegen Berlin mit 0:3 verloren. Ein Abend zum Vergessen war es vor allem für Verteidiger Nico Elvedi. Der Schweizer Nationalspieler war an 2 der 3 Berliner Tore mitschuldig. Gladbach wartet seit 5 Bundesligaspielen auf einen Sieg und einen Torerfolg. Berlin auf der anderen Seite klettert vorübergehend auf Platz 3 der Tabelle. Im Basketball hat der Schweizer NBA-Spieler Thabo Sefolosha mit Atlanta gegen Washington mit 92:95 verloren. Dem Schweizer gelangen dabei 5 Punkte. Zum Eishockey und der Schweizer Nationalmannschaft. Der Start in den Deutschland-Gap ist mit der 0:3-Niederlage gestern gegen Kanada misslungen. Heute spielen die Schweizer gegen Gastgeber Deutschland. Die Deutschen sind Titelverteidiger ihres Heimturniers und für den Schweizer Captain Andres Ambühl kein einfacher Gegner.
Deutschland ist ein spezielles Spiel. Es ist der Nachbar, denen läuft es relativ gut. Sie sind letztes Jahr wieder im Viertelfinale gewesen, eine gute Mannschaft. Es sind viele von ihren Spielern sind in ihren Clubmannschaften. Es sind nicht irgendwie dritte, Viertelin. Es sind die Leader auch, wenn sie jenste Kanadier in den Mannschaften haben. Und es sind gute Spieler und darum sind die letzten paar Jahre der WM auch meistens gut gewesen.
Allerdings hat auch Deutschland sein Auftaktspiel verloren. Gegen die Slowakei verlieren die Deutschen mit 1:3. Das Spiel Deutschland gegen die Schweiz startet heute Abend um 7:30.
Der Sport mit Ben Maruk. Soweit die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich ist Marc Allemann. Die Zeit 7:13.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.